Bei dem einen haben wir sogar nachgeforscht. Er hat uns Geburtsdatum, Sterbedatum, Name, Beruf, alles angegeben. Wir haben amtlich angefragt bei der Behörde. Es hat alles genau bis auf i-Pünktlein gestimmt. Und der eine dieser beiden Männer war ein Athlet, das war ein ganz starker Mann. Kannte jeden Kniff, um einen anderen zu bändigen. Der Besessene bzw. der Dämon ist ausgebrochen. Ging diesmal die verkehrte Richtung, die umgekehrte Richtung, hin zum Beichtstuhl. Tetsch, 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 der Beichtstuhl ging in Scherben. Vielleicht hat er an das gedacht, was einmal ein Dämon gesprochen hat, im vergangenen Jahrhundert in Luzern, wie ein Niklaus Wolf von Rippertschwand einen Teufel ausgetrieben hat. Da hat der Dämon gesagt, was uns am meisten verhasst ist, das ist die Beichte. Warum? Weil uns in der Beichte die Seelen wieder entrissen werden, von denen wir glaubten, wir hätten sie bereits fest in unseren Klauen. Nun, der Beichtstuhl ist ja wieder gemacht. Es hat ihn jemand bezahlt. Als Geschenk. Und ich habe später den gleichen Dämon gefragt. Warum hast du den Beichtstuhl zerschmettert? Und warum hast du die Bank aus dem Boden gerissen? Er gab zur Antwort, damit du siehst, was für eine Macht der Exorzismus hat, was der auslösen kann. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, die eigentlichen Fragen, die der Dämon beantworten muss und mit der Zeit auch wirklich beantwortet. Es braucht oft lange Geduld, man könnte sie manchmal wirklich verlieren. Erste Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, wie viele seid ihr? Es kann einer sein, es können aber auch 10 böse Geister sein. Ich weiß einen Fall in Norddeutschland, der Herr Pfarrer hat mir wiederholt geschrieben, da waren es über 100 Dämonen in einem 12-jährigen Mädchen. Dämonen brauchen keinen Platz, das sind Geister. 1000 haben auch Platz. Zweite Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, wie heißt ihr? Wie jeder Mensch, jeder Engel, so hat auch jeder Dämon seinen Namen. Denn er ist ein persönliches Wesen. Mit Verstand, freiem Willen und einem ausgezeichneten Gedächtnis. Aus den Namen kann man auch erkennen, ob es Engel oder Menschen sind. Engel oder Menschen, Dämonen. Jawohl, auch das gibt es. Es hat der Fall in Erling in Amerika im Jahre 1927 klar gezeigt. Manche Dämonen legen sich Namen von Seelen bei, die sie in die Hölle gebracht haben. Sie tun dies aus Stolz, um sich ihrer Überlegenheit und Macht und ihres Sieges gegenüber diesen Seelen zu rühmen. So die Namen Kain, Judas, Herodes, Barabbas, Voltaire und so weiter. Hat der Dämon seinen Namen genannt, kann man ihm befehlen. Schreibe diese Namen jetzt auf. So schrieb der Dämon einem Franziskaner-Provinzial die beiden Namen Brauthus und Mongo auf. Sie haben doch sicher davon in Zeitungen gelesen damals. Mir selbst schrieb er auf Befehl die ganz gleichen Namen in meiner Wohnung nieder. Namen und Schriftzüge stimmen völlig überein. Geschrieben an zwei verschiedenen Orten, auf Befehl von zwei verschiedenen Priestern. Natürlich kann er nur mit der Hand der betreffenden Person schreiben. Dabei ist aber deren normale Handschrift von der Niederschrift des Dämons total verschieden. Ich könnte Ihnen dieses einzigartige Dokument zeigen. Hier ist es. Dritte Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, wann bist du in diesen Körper eingetreten? Auch diese Frage wird beantwortet. Vor 3 Jahren. Vor 7 Jahren. Vor 17 Jahren. Und so weiter. So aus meiner Erfahrung. Und es stimmte immer genau, wenn man sich nachher erkundigte oder der Sache nachgegangen ist. Vierte Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, wer hat dich in diesen Körper gebracht? Oder warum bist du in diesen Körper eingetreten? In meinem ersten Fall gab der Dämon eine sehr klare und zweideutige Antwort, die genau stimmte. In anderen Fällen nannte er die Personen, deren Motive Neid, Missgunst und Hass waren. Fünfte Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, wo hast du deinen Sitz im Körper? Hier kann die Antwort sehr verschieden lauten, wie wir ja schon gehört haben. Im Bauch, im Hinterkopf, im Magen, in den Füßen, in den Händen und so weiter. Dort nämlich empfindet die besessene Person einen gewissen Druck und Schmerz. Die Antwort kann man so leicht kontrollieren. Sechste Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, wann wirst du ausfahren? Das ist eine sehr heikle Frage. Warum? Weil man gerade hier vom Dämon so gerne angelogen wird. Es hat mir einmal ein Dämon gesagt, lügen, schwindeln, betrügen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Beruf. Das hat er mit Spott und Hohn gesagt. Ich bin auch wiederholt angelogen worden. Es braucht oft lange, bis man hier überhaupt eine Antwort bekommt. Doch verlangt die Kirche gerade hier Antwort auf Tag und Stunde. Man muss immer lernen, besonders in den Anfängen. Man hat nie ausgelernt. Jeder Fall ist anders. Und wenn es ihre Hunderte wären. Siebte Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, wo wirst du ausfahren? Diese Frage ist ebenso heikel. Der Lügendämon ist auch hier erfinderisch mit Ausflüchten. Doch endlich muss er antworten und auch die Wahrheit sagen. Sie müssen wissen, durch jeden Exorzismus wird der Dämon geschwächt. Wenn er einmal schwach genug ist, dann geht er. In einem Fall in Norddeutschland musste der Priester über 500 Mal den Exorzismus beten, bis der Dämon gegangen ist. In meinem Fall 1968 schrie er: Ich muss gehen im Burgenland. Ich war nie im Burgenland. Ich kannte das Burgenland nicht. Ich wusste nicht, wohin im Burgenland. Darum die weitere Frage: Wo im Burgenland? Antwort: In Martin. Martin. In das Wort Sankt, Sanctus oder Heilig, will er nicht aussprechen. Die wenigsten sprechen es aus. Und tatsächlich in der Pfarrei St. Martin beim Rasenkreuz in Eisenberg ist der Dämon Breuthus, der als letzter von fünfen noch da war und der hartnäckigste war, in letzter Stunde abends 20.15 Uhr ausgefahren. An Zeugen fehlt es nicht. Es war gerade ein Bus von Wallfahrern aus Oberösterreich angekommen. Zwei ähnliche Fälle gab es in den Jahren 1570 und 1881. Erst in Altötting in Bayern und auf dem heiligen Berg Mariens zu Schribram in Böhmen sind die Dämonen, wie sie vorausgesagt, ausgefahren. Man musste mit ihnen an diese zwei Wallfahrtsorte gehen. Einmal sagte der Dämon: Ich muss ausfahren, wo Maria kommt. Wenn Maria kommt, wenn es Maria sagt. Und genau so ist es gekommen. Wir sehen daraus, welche Macht die Gottesmutter über die Dämonen hat. Nicht umsonst hat Papst Pius XII. Maria die Schlangenzertreterin und die Siegerin in allen Schlachten Gottes genannt. Austreibung ist auch eine Schlacht in gewissem Sinne. Achte Frage. Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu sagen, unter welchen Zeichen wirst du ausfahren, damit ich erkennen kann, dass du gegangen bist. Diese Erkennungszeichen können sehr verschieden sein. Hier einige Antworten. Erste Antwort: Ich muss mich erbrechen. Es ist ekelhaft, was und wie viel hier zum Vorschein kommen kann. Ganz und gar unnatürlich, zum Staunen. Zweite Antwort: Ich muss am Boden liegen. Das war ausgesprochen in Eisenberg im Burgenland in der Pfarre St. Martin der Fall, wo Maria kam. Das arme Mädel wäre bald rücklings gefallen, ob der Macht Mariens, die auf sie zugekommen ist. Man hat sie dann gehalten. Dann ist sie senkrecht auf den Boden gesunken. Sie lag auf dem Boden wie eine Tote. Bewegungslos, kreidebleich, ganz verkrampft. Mir kam der Blitzgedanke, aber ohne dass ich mich fürchtete: Wenn sie jetzt tot wäre, müsstest du der Mörder sein. Unschuldig. Der Mörder. Dann nach 2,5 Minuten, glaube ich, konnte man sie aufheben. Da fing sie an zu weinen. Das Weinen ging über in ein Schluchzen. Und dann fragte die Mutter, Kind, was hast du denn? Ich bin jetzt gesund, ich bin geheilt, er ist fort, ich bin frei. Da haben dann die Gebete gebetet aus dem Rituale Romanum nach der Befreiung. Und mit all den Leuten, die noch hier waren, das große Gott, wir loben dich gesungen. Hernach wurde noch ein Rosenkranz gebetet und beim Rasenkreuz das Lied Heiliges Kreuz sei hoch verehrt. Dann sind wir schlafen gegangen. Dritte Antwort. Wir werden laut unsere Namen rufen. So war es 1927 in Erling in Amerika. 4 Dämonen. Beelzebub, das ist ein Seraph, ist in der Hölle der Erste nach Luzifer, laut Zeugnis der Dämonen. Judas, der Verräter Jesu, wie er selbst bezeugt hat, auf die Frage, bist du Judas, der den Herrn verraten? Ja, der bin ich, hat er geschrien. Jakob, der eigene Vater der Besessenen, und Mina, dessen Konkubine, schrien in erschreckender Weise ihre Namen und fuhren aus. Und dies, nachdem der Exorzismus sage und schreibe 23 Tage hindurch fast ununterbrochen von 2 Priestern gebetet worden war. Das sind Schlachten, geistige Schlachten. 4. Antwort. Das werdet ihr sehen. Was geschah? Als die Dämonen ausfuhren, erloschen von selbst alle Kerzen, die am Altare brannten. Das hat sie niemand gelöscht. Der Dämon hat sie gelöscht, natürlich. Dieser Exorzismus vollzog sich nämlich in der Kirche vor und mit dem Allerheiligsten in der Monstranz. 5. Antwort. Das werdet ihr hören. Was geschah, als die Dämonen wichen? Es läuteten von selbst alle Glocken im Kirchturm. Sind das nicht fast unglaubliche Dinge? Gegenüber Tatsachen aber verschwinden alle Argumente. Allerdings leben wir heute in einer Zeit, wo man Tatsachen nicht mehr anerkennen will. Wo man sich über Tatsachen einfach hinwegsetzt mit einer gewissen Wissenschaft. 6. Antwort. Dann wird sie ohne Krücken gehen können. Das ist eine besessene Frau. Und auf meine Frage eben, unter welchem Zeichen wirst du ausfahren, bekam ich zur Antwort, dann wird sie ohne Krücken gehen können. Die Frau geht an 2 Krücken. Und sie hat auch immer diese Überzeugung, wenn der Dämon einmal geht, werde ich keine Krücken mehr brauchen. Ich habe gelegentlich bei Besessenen noch andere Fragen gestellt, so zum Beispiel. Aus welchem der 9 Engelchöre bist du gefallen? Aus dem 9. Chor? Ich hatte meinen Grund, warum ich fragte. Als Antwort kam, ein volles, ganzes Jahr aus dem 9. Chor. Das ist der Chor der Engel. Dann kommen die Erzengel, die Kräfte, die Fürstentümer, die Gewalten, die Herrschaften, die Throne, die Cherubim und die Seraphim. Zweitens, warum bist du in die Hölle gestürzt? Ich glaube, weil du Maria nicht anerkannt hast als Gottes Mutter und deine Königin. Die Antwort war wieder ein volles, ganzes Ja. Und jüngst hatte ich einen Besessenen aus einer Großstadt, ein junger Bursch. Und während des Exorzismus schrie er: Oh, hätte ich doch geglaubt, dass Gott Mensch geworden ist. Oh, hätte ich doch geglaubt, dass Maria Gottes Mutter ist. Oh, hätte ich es doch geglaubt. Wie reut mich das heute. Dritte Frage. Kommen viele Menschen in die Hölle? Antwort. Ja, sehr viele Menschen kommen in die Hölle. Das hat er triumphierend gesagt. Voll Stolz, voll Freude. Dann folgten kleinlaut die Worte. Aber im Himmel droben sind mehr. Wir dürfen wohl mit Sicherheit annehmen, dass mehr Menschen gerettet werden, als verloren gehen. Auch hier muss sich der Sieg Christi gegenüber Satan bzw. Luzifer und der Hölle zeigen. Vierte Frage. Durch welche Sünde kommen die meisten Menschen in die Hölle? Antwort. Das sage ich dir nicht. Das wäre Wasser auf deine Mühle. Als man mir später die besessene Person aus der Großstadt wiederbrachte, stellte ich nochmals dieselbe Frage. Diesmal bekam ich als Antwort: Nicht durch die unkeusche Leibessünde, sondern durch die Geistessünde des Stolzes, des Hochmuts, der Überheblichkeit, durch Unglaube und Gottes Hass, kommen die meisten Menschen in die Hölle. Natürlich auch viele, viele Menschen durch die unkeusche Sünde. Und jüngst, wie ich in Zürich war, hat ein Dämon gesagt, jetzt, in der gegenwärtigen Zeit, kommen von den Menschen, die sterben, mehr in die Hölle als in den Himmel. Aber das ist nur jetzt, jetzt in dieser rationalistischen, hypermodernen, modernistischen, falschen, humanistischen Zeit. Es ist erschrecklich, was hier auf dem Gebiet des Sex läuft. Was für Irrlehren hier verzapft werden. Wie die Menschen hier verführt werden. Denken wir an Homosex. Denken wir an Selbstbefriedigung. Denken wir an vorehelichen Verkehr und so weiter. Was man als erlaubt vielfach hinstellt. Und das ist Todsünde und bleibt Todsünde. Da ist nichts zu ändern. Aber heute geht alles darauf hinaus, irdisches Wohlleben, irdisches Glück, menschliche Wohlhabenheit. Davon kommt es. Für das Wort entsagen, verzichten, überwinden, Opfer bringen, hat man heute kein Verständnis mehr. Und doch, meine lieben Brüder und Schwestern, im Entsagen, im geduldigen Ertragen, im Überwinden, im Opfer liegt Glück, wahres, echtes Glück und führt zum himmlischen, ewigen Glück. Das will die heutige Zeit nicht mehr fassen. Ich habe einmal gefragt, einen Dämon, wenn du ausfährst, muss dann deine Konkubine, die jetzt bei dir lebt, auch ausfahren? Als brüllende Antwort kam, ja, selbstverständlich, denn wir gehören beide für ewig zusammen. Was auf Erden Lust war, ist für uns jetzt zur Strafe zum ewigen Ekel geworden. Und dann sagte der Dämon weiter, o ewig, 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 wie furchtbar, ewig, ewig, ewig. Mir hat jüngst, letzte Woche, ein Dämon gesagt, auf meine Frage, unter was leidest du jetzt am meisten? Ich möchte vorausschicken, die Hölle ist ein Ort und ist zugleich ein Zustand. Und im Leibe eines Menschen ist es den Dämonen wöhler als im Ort der Hölle. Da haben sie den Zustand der Hölle. Und auf die Frage, unter was leidest du jetzt am meisten, sagte er, dass ich Gott nie sehen kann. Wenn ich ihn nur nach 3 Millionen Jahren einmal sehen könnte. Es war einmal eine besessene Person aus einer Kleinstadt Bayern bei mir. Ich bedrängte diesen Dämon gar sehr. Da schrie er schmerzerfüllt der Besessenen zu. Ich gehe, aber du musst mitgehen. Ich darf ohne dich nicht in die Hölle kommen, sonst wehe mir, wehe mir. Hinter jedem Verdammten steht ein gefallener Engel und quält ihn. Auch jüngst hat mir ein Dämon gesagt, du solltest sehen, wie es in der Hölle ist. Dieser Jammer, diese Qual, diese Martern, diese Verzweiflung, diese Finsternis und so weiter. Es leiden natürlich nicht alle gleich viel. Mir hat ein Dämon gesagt, die Katholiken leiden viel mehr als die Nicht-Katholiken, weil sie viel mehr die Wahrheit wussten, weil sie viel mehr Verantwortung hatten. Und das muss stimmen. Manchmal spricht der Dämon, ohne gefragt zu werden. So zum Beispiel die große Frau Maria will alle Seelen retten. Sie wollte auch mich retten. Und nun schrie er furchtbar und jämmerlich. Aber ich wollte nicht. Der freie Wille des Menschen. Der freie Wille bringt uns in den Himmel. Und der freie Wille bringt uns in die Hölle. Und der freie Wille bringt uns in ein langes oder kurzes, in ein hartes oder leichteres Fegefeuer. Es ist der freie Wille der Menschen. Der Wille ist frei, sagt der Dichter, und wenn er in Ketten geborgen worden wäre. Natürlich gibt es auch viele Dinge, die den freien Willen beeinträchtigen. Das zieht der Herrgott sicher alles in Rechnung. Ferner, jetzt wird die Kirche schwer erschüttert, aber sie kann nicht untergehen. Nein, sie kann niemals zerstört werden. Zuletzt kommt ein großer Sieg für die Kirche. So ein Dämon. Am 5. Oktober 1971 sagte ein Dämon, der große Sturm kommt bald, dann müssen wir alle in die Hölle. Zuletzt kommt ein großer Sieg für die Kirche. Und nun klang es feierlich. Nur durch die Macht der großen Frau kann die Kirche gerettet werden. Nur durch die Macht der großen Frau kann die Kirche gerettet werden. Mit anderen Worten, will der Herr die Kirche retten. Ihr, seiner Mutter, soll diese Ehre werden. Sind das nicht hochinteressante Antworten? Ferner, jetzt erscheint Maria an verschiedenen Orten der Welt. Der Satan aber funkt da schwer hinein. Einmal aber kommt die Zeit, da werden diese Städte hell aufstrahlen. Gerade jüngst wiederum hat ein Dämon gesagt, Garabandal, er hat auch Heroldsbach genannt. Denn man muss wissen, was dort alles gegangen ist. Das muss man wissen. Dann urteilt man anders. Eisenberg, San Damiano und so weiter, die sind alle echt. Natürlich funken wir Dämonen auch hinein, hat er gesagt. Dein Kampf. Genau wie die Versuchung, auch einen Kampf absetzt. Ferner, oh wie schön ist Maria. Sie sucht zu retten, was sie nur retten kann. Die Mutter möchte alle ihre Kinder im Himmel haben. Wir wissen, Papst Paul VI. Nannte Maria die Mutter der Kirche. Ein herrlicher Ehrentitel für die Gottesmutter. Dann, die Geistlichen sollen nur heiraten. Ich fragte, warum? Antwort, dann haben sie keine Kraft mehr für die Seelsorge. Ihre Liebe ist geteilt. Ferner, kein Gebet zum Erzengel Michael mehr. Das ist recht. Das freut uns. Wir beten es jeden Tag im Karmel, selbst an allen Sonn- und Hochfesten. Wir haben es gestern und heute gebetet, ganz am Schluss der Heiligen Messe. Denn das ist ein Exorzismus in gewissem Sinne. Auch hier fragte ich, warum? Da kam die Antwort, die Priester haben dann weniger Kraft. Gerade dieses Gebet bringt Gnadenkraft und Gnadenlicht und Gnadenschutz. Und jetzt kommt etwas Hochinteressantes. Auch ich habe meine Kirche mit ihren Unterteilungen. Gemeint ist die hierarchische Ordnung, Papst, Bischöfe, Priester. In meiner Kirche gibt es die Gesellschaft Satans, wie bei euch die Gesellschaft Jesu. Und weißt du, wer bei mir die Gesellschaft Satans bildet? Das ist die Freimaurerei. Der Satan äfft alles nach. Die Dreifaltigkeit, die wir schon gehört haben, die Menschwerdung, Sakramente und Sakramentalien und vor allem das heilige Messopfer, das höchste unseres heiligen katholischen Glaubens, in der sogenannten schwarzen Messe. Diese hat ein eigenes Ritual mit Zeremonien. Und was für schamlose Zeremonien. Wenn Sie erst wüssten, wer den Opferaltar bildet bei diesen schwarzen Messen, das kann ich hier gar nicht sagen. Ich würde mich schämen. Ich würde es nicht auf meine Lippen bringen. Also nicht umsonst wird der Satan Affe Gottes genannt. Noch ein Wort des Dämons. Bitte, es ist die Wahrheit, darum sage ich es. Die Miniröcke, die gefallen mir. Oh, die habe ich gerne. Wir können denken, warum. Und nun zuletzt noch etwas aus der chronologischen Übersicht von Fällen echter Besessenheit aus der Geschichte. Ich habe hier 21 Fälle. Inzwischen sind mir mehrere neue Fälle bekannt geworden. Ich will da nur kurz ein paar bringen, nicht viele. Aus dem Jahre 1570 wird berichtet. Der heilige Petrus Canisius, begraben in der Universitätskirche zu Fribourg in der Schweiz, trieb aus einem 17-jährigen Mädchen namens Anna Bernhauser 10 Dämonen aus. Als er 9 ausgetrieben hatte, sagte der 10. Dämon, ich werde nur in Altötting ausfahren. Und so geschah es am 23. Jänner 1570. Eine Parallele zu Eisenberg, wo der Dämon Breithus gehen musste. Ein sehr trauriger Fall war 1881 in Berlesreuth in Bayern. Der Vater hatte seine eigene Tochter, Juliana Steimel, 19 Jahre alt, verflucht. Dich soll der Teufel holen. Im Ernst gemeint. Nicht nur im aufflammenden Zorn. 3 Engeldämonen fuhren in das Mädchen. Attila, Hono und Sarmon. Erst auf dem Heiligen Berg schrieb Ram in Böhmen, einem großen Marienwallfahrtsort sind die Dämonen ausgefahren. Wieder eine Parallele zu Eisenberg beim Rasenkreuz. Im Jahre 1903 starb in Einsiedeln ein Mann namens Hartmann aus Gurtis in Vorarlberg. Gurtis ist eine Nachbarseelsorge meiner Heimatsgemeinde. An einem Karfreitag wurde er besessen, weil er an diesem hochheiligen Tag mit einer Teufelsmaske andere zu erschrecken suchte. Dass den Leuten alles einfällt. So was der Teufel sie antreiben kann. Erst beim Gnadenbild Mariens in Absam in Tirol wurde er befreit. Wiederum eine Parallele zu Eisenberg. Gewöhnlich in den Wallfahrtsorten müssten die Dämonen weichen. Ich habe jetzt gerade einen Fall. Da sind 5 Dämonen. Ein Engeldämon, der Name ist mir momentan nicht präsent, und 4 Menschendämonen. Der eine Menschendämon, ein Deutsch-Amerikaner, namens Pascal. Ein junger Mann, gestorben mit 40 Jahren. Und dann ein Kunstmaler aus Neapel, in Paris gestorben mit 83 Jahren. Und dann ein Mann beziehungsweise ein Sohn mit seiner Mutter aus der Schweiz, namens August und Annelore. Und da hat der Dämon gesagt, einer dieser Dämonen, wir müssen in Scheiern ausfahren. Benediktinerstift Scheiern. Hat auch gesagt, wann? Das will ich jetzt nicht sagen. Wir wollen sehen, wie es die Zukunft zeigt. Und heute, 1972, gibt es noch eine ganze Reihe von Besessenheitsfällen. Aber unser stolzes 20. Jahrhundert betont, so etwas gibt es heute nicht mehr. Jener Fall in Zürich, von dem Sie wohl gelesen haben, war nicht echt, sondern nur ein furchtbares Zerrbild einer Teufelsaustreibung. Es hat mit einer echten Besessenheit und Teufelsaustreibung überhaupt nichts zu tun. Und nun werden einige vielleicht gedacht haben, ja, das können auch Geisteskrankheiten sein. Besessenheit und Geisteskrankheiten. Darüber ein letztes Wort. Manche, zumal der Rationalismus von heute, leugnen die Besessenheit und berufen sich auf Geisteskrankheiten. Sie sprechen von Hysterie oder Nervensucht. Sie reden von Psychose oder Geistesstörung, von Psychoneurose oder Nervenstörung mit seelischen Reizungen. Sie denken an Paralyse oder Gehirnerweichung. Sie führen an Halluzination oder Sinnestäuschung. Am liebsten aber führen sie die Besessenheit zurück auf Schizophrenie. Das ist Geistesspaltung mit Stimmen oder lauten Gedanken. Gewiss, meine Lieben, es gibt eine Reihe mehr oder weniger gemeinsamer Symptome oder Erscheinungen von Besessenheit und Geisteskrankheiten. Ohne Zweifel. Ich glaube aber, niemals haben Besessenheit und Geisteskrankheit folgende Merkmale gemeinsam. Ich nenne hier nur sieben. Es gibt noch mehrere. Vielleicht sind es die sieben wichtigsten. Erstens, das sinnvolle Reden in fremden, nie gelernten Sprachen und Dialekten wie Englisch, Griechisch, ja sogar Hebräisch und den romanischen Sprachen wie das Latein und so weiter. Ebenso das Verstehen und Antworten in diesen Sprachen. Mir hat einmal ein besessenes Mädchen korrigiert, wie ich den Exorzismus in Latein gebetet habe. Du kannst nichts, so muss es heißen. Ich bin über ein Wort gestolpert und habe es darum falsch ausgesprochen. Da hat er mir mit Hohn und Spott zugerufen. Du kannst nichts. So heißt es. Wird das ein Geisteskranker machen? Nein. Am 22. Juli, am St. Magdalena-Tag vergangenen Jahres, der mir ein Pfarrer einen Besessenen gebracht hat, der fing sofort an, perfekt Englisch zu sprechen. Fließendes Englisch, im schnellsten Tempo. Und der Bub hat nur Primarschule, sonst nichts. Hat nie eine fremde Sprache gelernt. Wird ein Geisteskranker das können? Sie können sich die Antwort selbst geben. Und dann sagte der Pfarrer, der dabei war, der andere Pfarrer, sprich Deutsch, dass man dich versteht. Antwort, kannst du Französisch? Der Pfarrer, ein bisschen. Dann hat der Dämon Französisch gesprochen. Die nächste Frage, kannst du Italienisch? Der Pfarrer, nein. Ho, ich kann alle Sprachen. Wird das ein Geisteskranker machen? Können? Verstehen? Nein, niemals. Zweitens, das genaue und sichere Unterscheiden zwischen geweihten und ungeweihten Dingen, wie Wasser, Medaillen, Reliquien. Ich habe hier eine Reliquie, eine Kreuzreliquie. Sie kommt von einem alten, heiligmäßigen Priester, dessen Haushälterin hat sie mir geschenkt. Ich möchte ausprobieren, ob sie echt wäre. Bei der nächsten Gelegenheit kam eine Besessene aus der Großstadt. Sie wollte mich anspringen. Ich hielt ihr sofort die Reliquie gegen. Im Namen Jesu weiche zurück. Sofort wich sie zurück, soweit sie konnte. Im Namen Jesu Hände übereinander, Hände auf den Rücken, sofort geschehen. Im Namen Jesu Füße übereinander, sofort geschehen. Zeichen, dass diese Kreuzreliquie echt ist. Der Dämon hat sie gefürchtet. Der Dämon hat gehorcht. Und zwar sofort, plötzlich gehorcht. Ohne Zögern. Wird das ein Besessener machen? Wird der fliehen da vor einem solchen Ding? Nein. dann die Unterscheidung zwischen gewöhnlichem Wasser, das trinkt er ruhig. Wenn man ihm Weihwasser reicht, sträubt er sich. Ja, bei einem Besessenen hat man mir gebracht, und da gab ich ihm das Weihwasser. Der hat gezittert von den Füßen bis zum Kopf, geschlottert. Der ganze Körper ging auf und ab, nur beim Weihwasser schon. Dieses Mädchen da in Zürich, dieses 18-Jährige, wenn ich mit dem Weihwasser komme, wehrt sie sich. Bei gewöhnlichem Wasser machen sie gar nichts, trinken sie ruhig. Sie wissen genau, ob es geweiht ist oder nicht. Das heißt, der Dämon weiß es, im besessenen Menschen. Der Irre kümmert sich doch nicht, ob das Weihwasser ist oder gewöhnliches Wasser. Drittens, das emsige Suchen nach einer im Bett noch so gut verborgenen Medaille. Immer wird die geweihte Sache gefunden oder das verborgene Allerheiligste auf der Brust des Priesters. Kein Irre wird eine irgendwo versteckte, eingenähte Medaille im Bett suchen gehen, bis er sie findet und dann wegwerfen mit den Worten, fort mit dem Dreck. Alles ist Dreck, was Medaillen sind. Reliquien und so weiter. Viertens, das genaue Wissen von unbereuten Sünden, die rücksichtslos vor allen Anwesenden aufgedeckt werden, ebenso von verborgenen Sachen. Ich weiß, wie ich in den Zug eingestiegen bin in Feldkirch mit der Besessenen. Da war im Abteil drinnen ein Mann aus der Steiermark. Den hat die Besessene, die Schweizerin, sofort im Steirer Dialekt angesprochen. Angestänkert, muss ich sagen. Und hat ihm gesagt, da hinten im Waggon, da ist eine, mit der kannst du schmusen gehen. In der Schweiz ist das gewesen. Eine Besessene fuhr in der Tram. Und wie der Schaffner kam, da hat sie dem Schaffner alle unkeuschen Sünden seiner Jugendzeit vor dem vollbesetzten Auto hingeschmissen. Unbereute Sünden. Unbereute. Es hat ein Dämon einmal gesagt, wir sind immer um euch herum, in näherer oder weiterer Distanz, je nachdem, ob ihr betet und wie ihr euch verhaltet. Wenn ein Kind getauft wird, sind wir auch dabei. Aber bei den Exorzismen müssen wir gehen. Wir kommen wieder, sobald das Kind den Gebrauch der Vernunft erlangt hat. Und bleiben bei ihm bis zum Tode. Wir lassen euch nie aus den Augen. Dann fünftens, das sofortige Zurückweichen vor der Kreuzreliquie, wie ich schon gesagt habe. Im Namen Jesu und so weiter. Sechstens, das bei Handauflegung spontane Rufen. Die Priesterhand brennt, fort damit. Wird ein Irre aussagen, wenn ich ihn berühre. Es brennt, weg damit, es brennt. Niemals. Siebtens, das schreiende Bezeichnen. Weihwasser ist Jauche. geweihte Sachen sind Dreck. Das wird ein Irrer nie machen, alle diese Dinge. Seien wir ehrlich, all das und anderes mehr unterscheidet denn doch die Besessenheit von Geisteskrankheiten. Einmal, um noch einiges zu sagen, habe ich bei einer Besessenheit im Karmel in Rankweil gebetet, O Jesus, verzeih uns alle Sünden, das Gebet von Fatima. Und dort heißt es, führe alle Seelen in den Himmel. Da rief der Dämon, nein, nicht alle Seelen, ich will auch Seelen haben. Meine Lieben, vergessen wir es nicht. Menschenseelen sind die Kostbarkeiten Gottes. Aber Menschenseelen sind auch die Kostbarkeiten Luzifers. Wir sind hier auf Erden hineingestellt in einen Kampf zwischen Gut und Bös, zwischen Gott und Satan, zwischen Himmel und Hölle. Unser ganzes Erdendasein, unser ganzes Erdenleben, wenn es hundert und über hundert Jahre dauern würde, ist nur Prüfungszeit, ist nur Vorbereitungszeit, ist nur Wanderschaft für eine Ewigkeit, ist eine Bergpartie hinauf zu den ewigen Bergen, zu den ewigen Hügeln, wie die Heilige Schrift den Himmel das Reich des Vaters nennt. So soll es wenigstens sein und nicht ein Weg hinab in die Hölle. Und was ist der Menschenleib? Die Perle des Menschen, hat ein Dämon gesagt, das ist seine unsterbliche Seele. Die Perle eines Menschen. Was ist unser Leib? Eine Schale. Denken wir an die Nussschale. Der süße Kern ist die unsterbliche Seele. Was ist der Leib? Eine Hülle. Ein Gefäß. Was ist der Leib? Ein Gewand. Das Gewand für die unsterbliche Seele, dass wir ausziehen im Tode. Ich habe einen Dämon gefragt, und was ist dann, wenn der Mensch stirbt? Was kommt dann? Wie geht es dann? Hast du Gott gesehen? Nein. Das ist mir klar, dass ein Mensch in der Todsünde Gott nicht sehen kann. Aber ich habe seine Stimme gehört. Und die lautete, weiche von mir. Ich fragte, und die armen Seelen, haben die Gott gesehen? Ja, einen Augenblick. Darum diese verzehrende Sehnsucht nach Gott im Fegefall. Ich muss noch etwas sagen. Ich sage es zwar nicht am liebsten, aber es muss auch sein. Wie ich im Karmel den Exorzismus gebetet habe, ohne dass ich eine Frage stellte, ohne dass ich die geringste Anregung gab, sprach auf einmal der Dämon. Handkommunion, Stehkommunion, das ist unser Werk, das haben wir Teufel fertiggebracht. Wir blenden die Menschen. Und der gleiche Dämon, wie er einmal in dieser Familie war, sagte er, auch ohne gefragt zu werden, weißt du, Handkommunion, das ist nicht gut, das ist nichts. Handkommunion ist wie ein Schlag in das Antlitz des Herrn und wie ein Stoß in das Herz der Mutter. Die Leute sollen sich fragen, fuhr er fort, wie würde die Königin, wenn sie noch auf Erden leben würde, die heilige Kommunion empfangen? Dann gab er die Antwort, die Königin würde niederknien, in großer Demut ihr Haupt neigen und würde im Mund Kommunion machen. Ich halte die Handkommunion für eine Abwertung der Ehrfurcht vor dem hochheiligsten Sakrament. Es ist das große, größte aller Sakramente. Nicht das erste und wichtigste, das ist die Taufe. Aber das große, größte, warum? Dieses Sakrament ist Jesus Christus, war Gott und wahrer Mensch, eines Wesens mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Das können wir von keinem anderen Sakrament sagen. Was hat jüngst ein österreichischer Bischof gepredigt? Beziehungsweise in einem Vortrag gesagt. Das Thema war Glaubensglück und Glaubenskrise. Da sagte er, leider gibt es schon viele Priester, viele, um nicht sehr viele zu sagen, die an die heilige Eucharistie nicht mehr glauben. Das sagt ein Bischof öffentlich. Ferner, andererseits ist vielerorts das Volk noch gläubiger als die Priester. Das sagt ein Bischof öffentlich. Ein mutiger Bischof. Hätten wir nur so viele mutige Bischöfe. Die fehlen uns. Wie ich einmal in Wien war vor 2 Jahren, hat mich Bischof Grabe, der auch dort war, kommen lassen. Hat mich handtelefoniert. Und da sagte er unter anderem, wissen Sie, Herr Pfarrer, das katholische Volk muss die Kirche retten. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Schluss machen. 20 bis 11 Uhr. Meine lieben Freunde, groß und weit ist die Macht Satans und seiner Dämonen. Und nicht zuletzt, ja ganz besonders in unserer Zeit. Oh, der Teufel vermag viel in den von Gott gesetzten Schrank. Und das Dämonische ist heute nicht im Abnehmen, sondern im Wachsen. Modernismus und Rationalismus, ein falscher Humanismus, schlagen immer tiefere Wurzeln in das Erdreich der Heiligen Kirche. Und das Ende ist menschlich nicht abzusehen. Das konnte man jüngst in der letzten Nummer des Fels lesen. Der Fels, diese Zeitschrift möchte ich allen empfehlen. Was in Holland alles heute vor sich geht. Schrecklich. Vergangenen Sommer, ich Ja, seien wir sieghaft überzeugt davon. Der Endsieg aber wird ein Sieg der Kirche sein. Es wird sich das Wort der Gottesmutter von Fatima bewahrheiten. Zuletzt wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Und meine lieben Freunde, vertrauen wir uns ganz Maria an. Maria, du meine Mutter, du unsere Mutter und wir deine Kinder. Bei dieser Mutter sind wir wohlgeborgen. Bei ihrem göttlichen Kind mag die Zukunft bringen, was sie wolle. Mögen die Zeiten werden, wie sie wollen. Und zum Schlusse wollen wir ein Marienlied singen. Vielleicht Maria zu lieben.
Maria zu lieben.
Vergessen wir nicht, und das ist ein großer Trost bei uns, wenn wir Marienkinder sind und als Marienkinder leben und Maria herzlich lieben und verehren, ist das ein Zeichen der Auserwählung für den Himmel. Nun darf ich vielleicht noch dem Priester Segen geben. Segne sie alle, die hochheiligste Dreifaltigkeit, die Allmacht des Vaters, die Weisheit des Sohnes und die Liebe Gottes des Heiligen Geistes. Und dieser Segen bringe ihnen allen Gnadenlicht für den Verstand, Gnadenkraft für den Willen, Gnadenschutz für Leib und Seele gegen den bösen Feind und Gnadenmut, Gnadentrost und Gnadenfreude. Gelobt sei Jesus und Maria. Und nun noch ganz kurz, zwei Heftchen möchte ich sehr empfehlen. Der Herz Maria Sühne Samstag. Etwas ganz Wichtiges in unserer Zeit, dass wir den Herz Marie Sühne Samstag halten, den ersten Samstag im Monat mit Sakramentenempfang und Besuch der Heiligen Messe. Und dass wir großes Vertrauen haben. Wir können nie genug Vertrauen haben. Jesus, ich vertraue auf dich. Kostet 50 Pfennig und dieses Büchlein eine Mark 50. Soweit Vorrat reicht, kann ich sie abgeben. Auf Wiedersehen, alles Gute, viel Glück und Gottes Segen.